Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben. Basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Israels ewiger Krieg. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Mitte Mai war noch nicht abzusehen, dass Israel seinen Völkermord in Gaza beenden würde. Im Gegenteil, erhärten sich die Beweise, dass das Ziel die totale Zerstörung der urbanen Lebensmöglichkeiten und eine ethnische Säuberung, notfalls unterstützt durch Massenmorde, wie schon 1948 das Ziel der israelischen Politik waren. Und geleugnet wurde das eigentlich nur noch durch westliche Unterstützer dieses Vorgehens zur Ruhigstellung der eigenen Bevölkerung. Ein Ruhigstellen, welches nicht nur medial, sondern auch mit immer härteren Ordnungs- und Justizmitteln durchgesetzt wurde. Endlose Morde und totale urbane Zerstörung. Mitglieder der Familie Abd al-Karim al-Afghani hörten Schreie unter den Trümmern ihres Hauses, nachdem am 13. Mai eine Reihe israelischer Angriffe mehrere Gebäude in der Gegend getroffen hatten. Trotz anhaltender Bemühungen des Zivilschutzes, die Rettungsmaßnahmen mit dem israelischen Militär abzustimmen, wurden Ersthelfer bei ihrer Ankunft zur Bergung der Verschütteten angegriffen und mehrere verletzt. The Cradle berichtete am 16. Mai, dass Israel innerhalb von 36 Stunden weitere 250 Palästinenser getötet hatte. Nicht gerechnet diejenigen, die ihren Wunden, Krankheiten ohne Behandlung oder Mangelernährung erlagen. Und gefühlt täglich wurden israelische Angriffe auf Sanitäter und Hilfskräfte berichtet, welche nach Angriffen versuchten, den Überlebenden Hilfe zu leisten. Täglich regneten Bomben in die Ruinen, zerstörten auch die letzten Reste, welche für die Überlebenden ein bisschen Schutz boten, während westliche Medien von einer, Zitat, neuen Militäroperation Israels, Zitat Ende, in Gaza berichteten, handelte es sich tatsächlich um einen Angriff, der Gideons Streitwagen genannt wurde und als Vertreibungs- und Vernichtungsfeldzug in die Geschichte eingehen könnte. Der Name dieser Militäraktion wurde in Anlehnung an einen Vernichtungsfeldzug verstanden, bei dem Gideon im Buch der Richter, Kapitel 8, Vers 10, mehr als 120.000 Feinde tötete. Der Text im Buch der Richter deutet an, dass die Mehrheit der Feinde durch göttlichen Eingriff getötet wurde, was wiederum im Mai 2025 auf die Maßnahmen wie Hunger und Krankheiten hindeutete. Wenn man den Begriff weiter interpretierte, sah man, dass Gideon mit einer beträchtlich geringeren Anzahl an überlebenden Soldaten die Schlacht gegen mehr als 135.000 Soldaten gewonnen hatte, und man erkannte, dass Israel alle Bewohner als Feinde ansah, die zu vernichten oder vertreiben das Ziel war. Denn ansonsten hätte es den Vergleich nicht gegeben, der von einer unterlegenen, aber von Gott beschützten Minderheit sprach, die siegreich war. Denn die Hamas war deutlich eigentlich die Seite Gideons, nämlich die deutlich unterlegene Seite, außer eben man zählte alle Zivilisten als Feinde, die es zu vernichten galt. Im globalen Süden gab es Stimmen, welche behaupteten, dass dieses ständige Berufen auf antike Texte zeigte, dass eine krankhaft aggressive Sekte Massaker ausübte und damit prahlte, sie seien von Gott gewollt. Und Israel warf Flugblätter ab, welche den Text übersetzt trugen, Zitat, Allah, der Allmächtige, sagte, da gaben wir Moses ein, schlag mit deinem Stab auf das Meer. Da spaltete es sich, und jeder Teil glich einem mächtigen Berg. Ihr Bewohner Gazas, die israelische Armee, kommt. Zitat Ende. Am 19. Mai konnte man im Magazin Plus 972 eine Reportage lesen, welche den Titel trug, Israels Mission der totalen urbanen Zerstörung. Der Titel deutete schon an, dass Israels Ziel keineswegs die Zerstörung von Hamas, sondern die Zerstörung der urbanen Infrastruktur von Gaza war. Während israelische Luftangriffe massenhaft Opfer forderten, machten Bulldozer und Sprengsätze Gaza dem Erdboden gleich, Teil von Israels Mission der totalen Zerstörung der Städte. In einer gemeinsamen Recherche mit Local Call sprachen Meron Rapoport und Oren Sif mit Soldaten und Militärs, die eine systematische, methodische Kampagne beschrieben, um den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und Palästinenser an der Rückkehr in ihre Häuser zu hindern. Die zweite Nakba wurde nicht mehr geleugnet, sondern Israel war stolz darauf. Völkermordrhetorik war in der israelischen Politik nichts Neues, schrieb Natasha Roth Rowland. Doch die Zerstörung Gazas spiegelte die apokalyptischen Töne aus der Knesset wider, wo Premierminister Netanyahus Likud viel Raum für aktuelle und ehemalige Kahanisten geschaffen hatte, die die gewalttätigen Visionen ihres Gründers verbreiteten und den Kahanismus in den politischen Mainstream gebracht hatten. Dass Israels Forderung nach der Entwaffnung der Hamas nur ein Ablenkungsmanöver war, das jeden sinnvollen Fortschritt in den Waffenstillstandsgesprächen sabotierte und den Völkermord weiterführen ermöglichen sollte, war jedem Beobachter bewusst. Jeder blockierte Hilfskonvoi, jeder gebrochene Waffenstillstand und jedes abgelehnte Friedensangebot unterstrich Israels wahres Ziel, die Vertreibung der Palästinenser aus Gaza. In Israel wurde das gar nicht mehr geleugnet. Nur die westlichen Unterstützer des Völkermordes wollten es ihren Bevölkerungen gegenüber noch nicht zugeben. Witkoff brach Vereinbarung. Informationen der Hamas zufolge, über die auch der Cradle berichtete, war eine Vereinbarung mit den USA gefunden worden, demzufolge nach einer Freilassung des US-israelischen Soldaten Gilad Erdan aus der Gefangenschaft der Hamas Lebensmittel, Wasser und überlebenswichtige Medizin für die Zivilbevölkerung durch die Blockade gelassen werden sollten. Bis zum 17. Mai war das aber noch nicht geschehen. Andere Quellen sprachen von einem Deal wegen Edan Alexander. Zitat: Es war ein Deal, sagte Bassem Naim, Mitglied des Hamas-Politbüros, in einem Interview mit Drop Site. Er erklärte, das Versprechen sei von Witkoff selbst gekommen. Sie haben den Deal nicht gebrochen, sie haben ihn einfach weggeworfen. Alexander, ein amerikanisch-israelischer Siedler, wurde am 7. Oktober 2023 von palästinensischen Widerstandskämpfern aus einem israelischen Panzer gefangen genommen. Er diente in der israelischen Armee. Seine Freilassung in dieser Woche war das erste Mal seit Beginn des Völkermords, dass die Hamas einen männlichen israelischen Soldaten freiließ. Die Hamas erklärte, der Schritt sei eine Geste des guten Willens gegenüber Trump und basiere auf dem Versprechen sofortiger humanitärer Hilfe für Gaza, das seit über zwei Monaten von Israels Hungerkampagne betroffen ist. Zitat Ende. Es kursierten Gerüchte, dass Netanyahu versucht hatte, diesen US-israelischen Soldaten gezielt zu töten, weil er nicht wollte, dass Trump direkt mit der Hamas über seine Freilassung verhandelte. Das wurde als möglichen Grund angegeben, dass Trump Netanyahu nun die kalte Schulter zeigte. Wohlgemerkt nicht dem Völkermord in Gaza, nicht der zionistischen Expansion, sondern Netanyahu persönlich. Zurück zu der Mitteilung, dass die USA Hilfe im Tausch für die Freilassung versprochen haben sollten, hatte Israel seine Angriffe auf Zivilisten stattdessen verstärkt. US-amerikanische und israelische Regierungsvertreter hatten einen Hilfsplan vorangetrieben, der die zivile Verwaltung der Hamas und der UN-Organisationen umging und den Zugang von humanitärer Hilfe auf der Grundlage von Sicherheitsüberprüfungen beschränkte. Die von Trump unterstützte Gaza Humanitarian Foundation sollte Ende Mai ihre Arbeit aufnehmen. Die Hilfsgüter sollten im südlichen Gazastreifen verteilt werden, weit entfernt von den vertriebenen Gemeinden im Norden. Natürlich mit dem Ziel, sie aus den Gebieten zu vertreiben, damit Israel sie endgültig zerstören, besetzen bzw. annektieren konnte. Hilfsorganisationen und die UN warnten, der Plan zeige, dass Nahrungsmittel als Waffe eingesetzt wurden und dass Israel die Notwendigkeit eines Waffenstillstands ignorierte. Die Hamas reagierte, indem sie erklärte, nur ein vollständiger Waffenstillstand und ein israelischer Rückzug würden die Freilassung weiterer gefangener israelischer Soldaten rechtfertigen. Israelische Medien berichteten, Witkoff habe bei den jüngsten Gesprächen in Doha aufgegeben und den Vermittlern mitgeteilt, die USA würden Israel nicht länger unter Druck setzen, den Völkermord zu beenden. Der im April durchgesickerte Witkoff-Entwurf entfernte zentrale Bestimmungen aus einem Januar-Abkommen, das einen dauerhaften Waffenstillstand und den vollständigen israelischen Rückzug vorsah. Stattdessen sah der neue Vorschlag einen teilweisen israelischen Rückzug, die fortgesetzte Militärpräsenz im Gazastreifen und die vollständige Entwaffnung der Hamas vor, allesamt aussichtslose Ziele in Hinsicht auf die Hamas. Statt auf Israel machten die USA auf Libyen Druck, bis zu 1 Million palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen und so bei der ethnischen Säuberung von Gaza zu helfen. Kaum zu glauben, ein Land, das vor über 10 Jahren durch die NATO ins Chaos gebombt worden war, in dem ein ständiger Bürgerkrieg tobte, das sollte nun dabei helfen, Israel bei der Annexion Palästinas zu helfen. Eine der ersten Meldungen dazu stammte von NBC News, worin jedoch auch erklärt wurde, dass noch keine endgültige Einigung über die Libyen-Pläne erzielt wurde. Am 18. Mai stellte Elijah J. Magnier lakonisch fest, dass die übliche Routine Israels nicht unterbrochen wurde, als an einem Morgen 97 palästinensische Zivilisten getötet wurden. Israels pathologische Lügen. Haaretz erklärte am 15. Mai, wie Israel symptomatisch log. Der Fall, welcher zur Rechtfertigung eines Angriffs auf ein Krankenhaus dienen sollte, wurde von verschiedenen Internetquellen mit leichten Unterschieden richtiggestellt. Hier zunächst, wie die israelische Zeitung Haaretz darüber berichtete. Zunächst erklärte der Autor Avi Scharf, dass die IDF behauptet hatte, die Hamas habe Tunnel unter einer Gaza-Schule gegraben, veröffentlichte aber Aufnahmen eines nahegelegenen Krankenhauses. Ausgangspunkt war ein Attentat auf Mohammed Sinwar, den eine Drohne im Krankenhaus ermordet hatte. Daraufhin hatte die IDF, wie üblich erklärt, unter dem europäischen Krankenhaus in Khan Yunis seien wieder einmal Tunnel der Hamas entdeckt worden, was angeblich Luftaufnahmen belegten. Als diese jedoch die genannte Schule zeigten, argumentierte die IDF, dass die Tunnel aber auch weiter unter das Krankenhaus führen würden, natürlich ohne es zu beweisen. Daraufhin waren offensichtlich gefälschte Tunnelaufnahmen im Internet aufgetaucht. Zitat: Eine israelische Sicherheitsquelle bestätigte, dass falsche Aufnahmen des Tunnels in Umlauf gekommen seien. Die israelischen Streitkräfte, IDF, beharren jedoch darauf, dass die Schule aufgrund ihrer Nähe zum Krankenhauskomplex gezählt wird. Die israelischen Streitkräfte, IDF, veröffentlichten die Aufnahmen am Dienstag, nur wenige Stunden nach dem Angriff, unter dem Titel »Das europäische Krankenhaus«. Das Video zeigt ein Gebäude, das nach dem Angriff mit Hinweisen auf eine freigelegte, unterirdische Infrastruktur markiert ist. In der dem Filmmaterial beigefügten Erklärung behauptete die Armee, dass die israelischen Streitkräfte IDF und der Shin Bet eine unterirdische Terrorinfrastruktur der Hamas unter dem europäischen Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen zerstört haben. Zitat Ende. Eine Analyse der Luftaufnahmen durch Haaretz erklärte der Autor, habe ergeben, dass nach dem Abwurf der israelischen Luftwaffe mindestens 6 Krater auf dem Krankenhausgelände entstanden, darunter am Eingang der Notaufnahme und entlang der Zufahrtsstraße. Überwachungsaufnahmen vom Krankenhauseingang, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, zeigten einen der Angriffe, bei dem mehrere Personen getötet und verletzt wurden. 45 Sekunden nach dem Raketeneinschlag brach der Boden ein, was auf Kanalisationsschäden hinwies. Das Gesundheitsministerium, welches durch die zivilen Strukturen von Hamas gestellt wurde, erklärte, dass 16 Palästinenser getötet und ca. 70 verletzt wurden. Es war unklar, ob Sinwar oder andere hochrangige Hamas-Mitglieder unter den Toten waren. Der Autor wies dann darauf hin, dass die IDF in der Vergangenheit mehrmals solche Behauptungen, Tunnel und Hamas, nach Angriffen auf Krankenhäuser aufgestellt hatte, ohne aber jemals überzeugende Beweise präsentieren zu können. Und schließlich berichtete er über den Angriff auf den Journalisten Hassan Asli, der als Fotojournalist sowohl über den 7. Oktober als auch die Angriffe der IDF Bilder veröffentlicht hatte. Zurück zu dem Angriff auf das europäische Krankenhaus. Sky News notierte am 15. Mai, dass es sich bei den von der IDF gezeigten Strukturen auf dem nahegelegenen Gelände der Schule offensichtlich um Abwasserkanäle gehandelt hatte. Die IDF behauptete, aufgrund der Nähe gehöre die Schule zum Krankenhauskomplex, weshalb der Angriff auf das Krankenhaus legitim sei. Zitat: Ein Experte erklärte gegenüber Sky News, dass es sich bei den dunklen Formen offenbar um Wasserspuren und nicht um freiliegende unterirdische Infrastruktur wie Tunnel handele. Das sieht ganz offensichtlich nach einem Entwässerungskanal mit verzweigten Fließmustern des in einen Graben fließenden Wassers aus, sagte Corey Scher, Experte für die Nutzung von Satellitenbildern zur Bewertung militärischer und ökologischer Schäden an der Oregon State University. Dieselben Entwässerungsmuster sind auf früheren Bildern deutlich zu erkennen. Es handelt sich offenbar um Gräben, die Wasser ableiten. Zitat Ende. Der Artikel wies außerdem darauf hin, dass das Krankenhaus außerhalb von Kampfzonen lag, welche von der IDF als solche bezeichnet worden waren. Das heißt, die Zivilisten wurden durch die Bomben vollkommen überrascht. Der Bericht enthielt Videos und Fotos und eine Statistik, welche aufzeigte, wie die Opferzahlen unter den Zivilisten seit Bruch des Waffenstillstandes durch Israel im Januar wieder rapide angestiegen waren. Die Aussage eines Arztes in dem Krankenhaus bestätigt, dass es sich bei den Bildern der IDF um Entwässerungsgräben in dem Schulprojekt gehandelt hatte. Zusammenfassung: Die IDF behauptete, Kommandostrukturen im Krankenhaus angegriffen zu haben, präsentierte aber Bilder von Entwässerungsgräben der nahegelegenen Schule als Rechtfertigung für den Angriff. Im Schatten der Grausamkeiten in Gaza wurden auch im Westjordanland die Maßnahmen der ethnischen Säuberung intensiviert. Am 15. Mai tauchten immer mehr Berichte über Razzien israelischer Besatzungskräfte im Westjordanland auf. Dabei wurden Wohnungen verwüstet, Verhaftungen vorgenommen und bei Widerstand auch Palästinenser getötet. Ganz offensichtlich ging es darum, die Bereitschaft der freiwilligen Migration zu fördern. Am gleichen Tag wurden in Gaza bis zum frühen Nachmittag wieder über 100 Palästinenser systematisch abgeschlachtet. Offensichtlich mit dem gleichen Ziel. Und die noch stehenden Ruinen wurden zu Geröllhalden gesprengt. Am 19. Mai dachte man, dass die Regierung vor dem internationalen Druck eingeknickt sei. Aber die Rede, welche Israels Finanzminister Smotrich dazu hielt, war vielsagend, denn sie verriet, dass das erlaubte Minimum an Nahrung gerade ausreichen sollte, nur um zu verhindern, dass noch mehr Bilder von Verhungerten produziert wurden, welche die internationale diplomatische Unterstützung gefährden könnte. Zitat: Es wird nur das absolute Minimum an Lebensmitteln ins Land gelangen, für Bäckereien, die Pita-Brot verteilen, für Privatpersonen und für öffentliche Küchen, die täglich eine warme Mahlzeit anbieten. Zivilisten in Gaza bekommen Pita-Brot und einen Teller Essen, mehr nicht. Wir sehen Menschen, die stundenlang Schlange stehen, nur um eine Schüsselsuppe oder eine Mahlzeit zu bekommen. Es wird Zivilisten ermöglichen zu essen und unseren Verbündeten weltweit ermöglichen, uns weiterhin internationalen Schutz im UN-Sicherheitsrat und beim Internationalen Strafgerichtshof zu gewähren, damit wir bis zum Sieg weiterkämpfen können. Alle Versuche, sich der Verantwortung zu entziehen, sind kindisch. Ich verstehe die Wut und Frustration. Bis die letzte Geisel zurückgegeben ist, sollte nicht einmal Wasser ins Land gelassen werden. Aber die Realität sieht anders aus. Ich setze mich für den Sieg ein. Zitat Ende. Allerdings konnte zunächst die Primärquelle nicht verifiziert werden. Lediglich einige Ex-Kommentatoren berichteten über diese, vermutlich in Hebräisch gehaltene Rede. Jedoch wurden die Berichte immer häufiger, die sogar erklärten, dass die humanitäre Hilfe durch die derzeitigen Hilfsorganisationen verteilt werden sollten, obwohl Netanyahu eigentlich nur Hilfe durch eine eigene, eigens gegründete Hilfsorganisation zulassen wollte. Eine Organisation, welche von US-Söldnern kontrolliert werden sollte, um zu verhindern, dass Teile der Hilfe an Hamas gelangten. Dann tauchten auch die ersten Artikel in israelischen Zeitungen auf und es schien noch schlimmer zu sein als befürchtet. Später am 19. Mai wurde bekannt, was mit humanitärer Hilfe gemeint war, nämlich 31,25 Gramm pro Person. was weniger als 2,9% von dem sind, was Gefangene in Stalins Gulag bekamen. Die Endlösung für Gaza. Israels Finanzminister Smotrich tat seinem Ruf als extremster Rechtsextremist wieder alle Ehre, als er offen erklärte, dass die endgültige Vernichtung Gazas der Plan Israels sei. Er kündigte an, dass die Zivilbevölkerung Gazas nicht im Süden des Gazastreifens bleiben wird, sondern von dort aus, in Koordination mit den USA, in andere Länder gezwungen werde. Smotrich prahlte über die neue Offensive in Gaza, dass der Ansatz völlig anders sei als alles, was bisher gemacht wurde. Keine Razzien oder Blitzoperationen mehr, jetzt werde erobert, gesäubert und geblieben. Dabei werde auch alles, was vom Gazastreifen übrig bleibt, vernichtet, weil Gaza eine Terrorstadt sei. Die Bevölkerung werde im Süden zusammenkommen, aber von dort aus nach den Plänen von Trump in Drittländer umgesiedelt. Der Minister erklärte, dass die Armee nicht gegen die Kämpfer der Hamas Krieg führte, sondern gegen die zivile Regierung der Hamas, nicht gegen die militärische Infrastruktur, sondern gegen die zivile Bevölkerung. Zitat: Wir eliminieren Minister, Beamte, Geldwechsler und Schlüsselpersonen im Wirtschafts- und Verwaltungsapparat der Hamas, sagte er. In wenigen Tagen wird mit Gottes Hilfe ein amerikanisches Zivilunternehmen im Gazastreifen seine Arbeit aufnehmen, um die minimalen Lebensmittelhilfen direkt an die Zivilbevölkerung zu verteilen und dabei sicherzustellen, dass kein einziges Korn die Hamas erreicht oder unsere Soldaten gefährde, fügte er hinzu. Zitat Ende. Die berichtenden Medien erklärten zunehmend, dass Netanyahu vor dem Druck der USA nachgegeben hatte, was ein YNET-Artikel schon am Vortag angedeutet hatte. Was sich aber ganz offensichtlich nur auf Bilder von verhungerten Menschen in Gaza bezog. Immerhin wurden gleichzeitig Gespräche über einen Waffenstillstand wieder aufgenommen. Und plötzlich sprach Netanyahu darüber, dass er den Krieg beenden könnte. Gegen diese Äußerung gab es prompt scharfe Kritik aus dem Militär, welches erklärte, wenn man jetzt aufhöre, wäre alles umsonst gewesen. Es folgten jede Menge geleakter Informationen aus den Verhandlungen mit der Hamas, zum Beispiel, dass Israel anbot, 100 zu lebenslanger Haft verurteilte Häftlinge der Hamas gegen die Hälfte der Hamas-Gefangenen auszutauschen, was Netanyahus Reaktion auf die Forderung nach der Freilassung von 1000 Gefangenen sein sollte, jene Gefangene Israels, die seit dem 7. Oktober 2023 durch Israel anscheinend als Geisel festgehalten, gegen die keine Anklage erhoben wurden. So waren die Gespräche tatsächlich noch im Gange, nur nie wurde auf die Forderung der Hamas eingegangen, alle Geiseln gegen Ende des Krieges. Offensichtlich ging es Israel darum, Zeit zu gewinnen, um Fakten zu schaffen. Man sollte wissen, dass das Ende des Krieges gegen Gaza nicht nur das Ende des Krieges gegen den Jemen bedeutet hätte, sondern wegen des Wegbrechens der extremsten Teile der rechtsextremen Regierung auch das Ende von Netanyahu. Interessanterweise hatte Netanyahu trotz der totalen Zerstörung von Gaza keinen Sieg über Hamas errungen. Als Beweis wurden am 19. Mai wieder Raketen aus Gaza auf freie Felder in Israel geschossen, welche Sirenenalarm auslösten. Und immer wieder wurden Gruppen israelischer Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge durch die Aufständischen mit leichten Waffen und improvisierten Sprengsätzen aus hinterlassenen, nicht explodierten Bomben und Sprengsätzen Israels angegriffen. Trotz allen Signalen, dass Netanyahu begann, seine Meinung unter dem Druck der internationalen Öffentlichkeit zu ändern, wurde am Abend des 19. Mai bekannt, dass das israelische Militär die Menschen aufforderte, Khan Yunis in Südgaza und umliegende Gebiete sofort zu verlassen, weil ein, Zitat, beispielloser, Zitat Ende, Angriff erfolgen werde. Netterweise warnt die IDF vor der ethnischen Säuberung. Allerdings waren einige der Menschen oder ihre Nachkommen, die jetzt wieder flohen, seit 1948 auf der Flucht. 1948 flohen sie vor der Nakba in palästinensische Gebiete, dann nach der Invasion von 1967 nach Gaza. Am 20. Mai wurde schließlich die Hoffnung auf Frieden zunichte gemacht, als Haaretz berichtete, Zitat: Klar ist jedoch, dass all dies erst nach weiterer Zerstörung des Stadtbildes, der Zwangsräumung der Bewohner und der Tötung der bewaffneten Kämpfer geschehen wird. Zitat Ende. Hier endet das Format des Podcasts. Der interessierte Leser findet im Anhang noch Hinweise über die Sicht von Israelis auf Palästinenser, was im Jemen, im Libanon, im Iran und in Deutschland in Verbindung mit Israel passiert und schließlich, wie die USA internationale Gerichte ausschalten und wie die Sicht der US-Jugend auf Israel sich dramatisch veränderte. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.